Das ist Wissenschaft RS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Ihr Gastgeber heute heißt Christian Heuss. Sollen Kinderimpfungen gegen Masern oder Keuchhusten obligatorisch werden? Diese Forderung äußerten Gesundheitsexperten diese Woche nach dem Tod eines Kleinkindes an Keuchhusten. Dann sprechen wir über Krieg. Krieg heißt für die Betroffenen Chaos. Mathematiker versuchen nun, den chaotischen Zuständen in Kriegssituationen auf den Grund zu gehen. Und zum Schluss eine erstaunliche Erkenntnis. Auch der menschliche Körper produziert sein eigenes Aspirin. Warum? Das hören wir im letzten Teil dieser Sendung. Bereits die zweite Masernepidemie innerhalb von 2 Jahren ist in der Schweiz am Anrollen. Und vor wenigen Wochen starb in Genf sogar ein 12-jähriges Mädchen an Masern. Seither wird die Forderung immer lauter, dass auch hierzulande Impfungen gegen Kinderkrankheiten obligatorisch werden sollen. Nun erhält diese Diskussion schon wieder neue Nahrung. Am Samstag starb bei Basel ein 2-jähriges Kind an Keuchhusten, einer anderen mit einer Impfung verhinderbaren Kinderkrankheit. Impfobligatorium, ja oder nein? Thomas Häusler hat mit der Präsidentin der Eidgenössischen Impfkommission, Claire-Anne Sigrist, über den aktuellen Fall und die entbrannte Impfdebatte gesprochen.
Claire-Anne Sigrist ist mit den Gefahren der Kinderkrankheiten vertraut. Bei ihrem Spital starb vor einigen Wochen das Mädchen an Masern und auch der Keuchhusten kann tödliche Folgen haben.
La coqueluche ne fait pas partie des Kinderkrankheiten, qui sont bénignes. C'est une maladie causée par une bactérie.
Die bakteriellen Erreger des Keuchhustens dringen über die Nase in Bronchien und Lunge ein. Die erkrankten Kinder machen solche Hustenattacken durch, dass sie nicht mehr zum Atmen kommen und nicht mehr genug Sauerstoff erhalten. Vor allem Babys sind gefährdet. Darum impft man sie möglichst früh, mit etwa 2 Monaten. Ungefähr eines von 1000 erkrankten Kindern stirbt am Keuchhusten.
On estime que environ un enfant sur 1000 meurt avec une coqueluche.
In dieser Todesrate sind auch nicht erkannte Fälle eingerechnet. Das trifft Babys, die noch nicht geimpft wurden und die an Keuchhusten sterben, ohne dass jemand die richtige Diagnose stellt. Solche Fälle werden unter dem unklaren Begriff des plötzlichen Krippentods verbucht. Seit etwa 15 Jahren weiß man, dass die Impfung gegen Keuchhusten nur rund 10 Jahre hält. Danach kann man wieder erkranken und für die Betroffenen ist das zwar harmlos, aber viele merken nicht, dass sie Keuchhusten haben und können so ungeschützte Kleinkinder anstecken. Im Allgemeinen ist die Impfrate für den Keuchhusten in der Schweiz hoch, sagt Claire-Anne Sigrist. Sie liegt bei 95-98%, aber es gebe Ausnahmen.
Il y a en Suisse alémanique plus qu'en Suisse romande des parents qui pensent que il vaut mieux laisser faire la nature.
Vor allem in der Deutschschweiz gibt es Eltern, die finden, sie wollen die Natur spielen lassen und die deshalb ihre Kinder nicht impfen. Wenn das Eltern vereinzelt tun, ist das nicht weiter ein Problem. Aber wenn dies in einer Region gehäuft auftritt, dann kann es zu einer Epidemie kommen, wie jetzt in der Region Basel, mit dem Keuchhusten.
Ça fait tout de suite une épidémie avec des dizaines ou des centaines de cas. Et on voit ça à Bâle actuellement pour la coqueluche.
Viele Eltern lassen sich von den Erfolgen der Medizin täuschen, findet Claire-Anne Sigrist.
Unsere Großmütter haben die Impfungen herbeigesehnt. Heute kennt man dank der Impfung den Keuchhusten nicht mehr. Es hat eine Banalisierung der Krankheit stattgefunden. Mich haben schon Eltern gefragt, warum man gegen Kinderlähmung impfe. Die gäbe es ja nicht mehr. Wenn viele Eltern so denken, dann wird die Polio zurückkommen. Aus anderen Ländern, wo es sie noch gibt.
Nach den Masernepidemien in den letzten Jahren und jetzt auch nach dem Keuchhusten-Todesfall im Kinderspital Basel wird der Ruf nach einem Impfobligatorium laut. Diese Frage aber sieht Claire-Anne Sigrist differenziert. Beim Keuchhusten sei das nicht nötig. Die Impfrate sei da hoch genug, dass man die Eltern gewähren lassen könne, die ihre Kinder dem Keuchhustenrisiko aussetzen wollen. Denn man könne die anderen Kinder genügend schützen durch eine frühzeitige Impfung.
Pour la coqueluche, nous avons un pourcentage de personnes vaccinées très élevé et je crois là ma foi les parents qui choisissent de prendre ce risque pour leur enfant on peut les laisser libres parce que nous pouvons protéger les autres enfants en les vaccinant très tôt.
Anders präsentiere sich der Fall bei den Masern. Hier ist die Impfquote viel schlechter. Sie liegt etwa bei 80%. Das ist zu wenig, um Epidemien zu verhindern. Dazu bräuchte es 95%. Von 2006 bis 2008 wütete eine solche Epidemie in der Schweiz mit über 3000 Erkrankten. Und seit Januar sind bereits über 100 neue Masernfälle gezählt worden. 2007 trat ein ganzes Viertel aller Masernfälle Europas hierzulande auf. Damit steht die Schweiz gesundheitspolitisch in der Masernprävention am Pranger. Andere Länder wie die USA oder Finnland haben die Masern quasi ausgerottet. Sie tritt dort nur wieder auf, wenn sie eingeschleppt wird. In den letzten Jahren übrigens oft aus der Schweiz.
La Suisse a exporté des centaines et des centaines de cas de rougeole aux quatre coins du monde. Et ça, c'est quelque chose qui peut pas continuer comme ça.
Warum soll man gegen Masern impfen? Da ist einmal die persönliche Gefährdung. Lungen- und Gehirnentzündungen sind mögliche Komplikationen. Auch bei Erwachsenen, die genauso an Masern erkranken können wie Kinder. Daneben gibt es aber auch gesellschaftliche Gründe.
Bei uns im Spital haben wir geimpfte, krebskranke Kinder. Ihr Immunsystem ist so geschwächt, dass wir sie nur gegen Masern schützen können, wenn die anderen geimpft sind. Manchmal geht es nicht nur um mich und meine Entscheidung, sondern es geht auch um eine kollektive Verantwortung.
Aber Claire-Anne Sigrist, die Präsidentin der Eidgenössischen Impfkommission, hält auch bei den Masern ein reines Impfobligatorium nicht für den richtigen Weg.
Die Länder, die die Masern losgeworden sind, informieren als erste Maßnahme die jungen Eltern auf eine gute Weise. Da genügt ein Flyer im Internet nicht. Bis jetzt gab es in der Schweiz dafür zu wenig Geld.
Wenn die Aufklärung alleine nicht reiche, dann erst müsse man über weitere Massnahmen diskutieren. Zum Beispiel über eine Impfpflicht für alle Kinder in öffentlichen Kindergärten und Schulen.
Si on n'arrive pas en expliquant, il faut rajouter quelque chose. Et ça pourrait être de dire, si vous voulez aller au Kindergarten, votre enfant doit être vacciné pour qu'il ne soit pas un danger pour les autres.
Also eine Art indirektes Obligatorium. Das ist aber schon die erste von Claire-Anne Sigrist erwähnte Stufe, die gute Information. Dass schon diese erste Stufe einiges bewirken kann, zeigt Folgendes. Als die Schweizer Behörden und Ärzte wegen der grassierenden Masernepidemie nach 2006 ihre Information verbesserten, da stieg die Impfrate bei Kleinkindern von 74 auf immerhin 86%.
Bessere Information oder Impfzwang? Thomas Häusler im Gespräch mit Claire-Anne Sigrist, der Präsidentin der Eidgenössischen Impfkommission. Und wir wechseln vollständig das Thema. Kriege gelten als das Chaos schlechthin. Sie sind unberechenbar, zumeist auch undurchschaubar. Doch nun hat ein Physiker der Universität Miami unzählige Daten über Kriege gesammelt und mit speziellen mathematischen Methoden ausgewertet. Seine Schlüsse könnten helfen, Prognosen über den Ausgang von laufenden Konflikten zu erstellen. Hören Sie den Bericht von Frank Grotelüschen.
Krieg, das klingt nach der chaotischsten und ungeordnetsten Sache, die der Mensch anstellen kann. Doch wir haben herausgefunden, dass dieselben mathematischen Gesetze, mit denen man zum Beispiel Aktienmärkte beschreiben kann, auch für Kriege gelten.
Neil Johnson ist Physikprofessor an der Universität Miami in Florida. An sich versucht er herauszufinden, welche mathematischen Gesetze hinter hochkomplexen Prozessen stecken. Prozesse wie der Aktienhandel oder die Ausbreitung von Epidemien. Doch dann kam ihm eine Idee. Vielleicht lassen sich mit denselben Methoden ja auch Gesetzmäßigkeiten entdecken, die bei Kriegen eine Rolle spielen und die den Konfliktforschern bislang verborgen blieben. Also machte sich Johnson an die Arbeit und analysierte unter anderem Medienberichte über Opferzahlen von Terroranschlägen und Bombenangriffen.
Wir werteten die Zahlen aus zwei Kriegen aus, dem Irakkrieg und dem Bürgerkrieg in Kolumbien, der seit Jahrzehnten tobt. Beide Konflikte sind sehr unterschiedlich. In Kolumbien bekämpfen sich Drogenmafia, marxistische Guerillakrieger und paramilitärische Einheiten in einem bergigen Gelände. Im Irak dagegen dominiert die Wüste und es gibt Terroranschläge und Auseinandersetzungen zwischen religiösen Gruppen. Man sollte also nicht annehmen, dass diese beiden Kriege allzu viel gemein hätten.
Aber die Analyse enthüllte überraschende Parallelen. so ist das Zahlenverhältnis zwischen den Kampfhandlungen mit wenigen Opfern und denen mit vielen Opfern im Irak und in Kolumbien annähernd gleich. Und dieses Verhältnis folgt nicht, wie vermutet, einer reinen Zufallsverteilung, sondern einem strikten mathematischen Gesetz. Die entsprechende Kurve lässt sich sowohl für den Irak als auch für Kolumbien mit einer simplen Zahl charakterisieren, 2,5.
Und dann geschah das Bemerkenswerteste. Nachdem sich das Ergebnis in der Fachwelt herumgesprochen hatte, schickten uns einige Soziologen Daten, die sie von anderen Kriegen gesammelt hatten, im Senegal zum Beispiel, in Peru oder Afghanistan. Und die Kurven aller dieser Kriege lagen in der Nähe dieses einen Werts 2,5.
Offenbar ein universelles Merkmal, das die Konfliktforscher bislang übersehen hatten. Nur, wie lässt es sich erklären? Nun, bei den meisten Kriegen steht eine reguläre Armee einer Gruppe von Aufständischen gegenüber, sagt Neil Johnson. Meist sind diese Aufständischen in kleine Gruppen zersplittert, die sich dann manchmal zu größeren Verbänden zusammenschließen. Dadurch kommt dann ein typisches Muster zustande. Viele kleine Scharmützel mit wenigen Opfern, wenige große Auseinandersetzungen mit vielen Toten. Nur, wie sieht ein Konfliktforscher dieses Resultat? Schließlich stammt es ja von einem Physiker, also einem Revierfremden.
Das ist ein sehr wichtiges Befund. Er hat sehr interessante Arbeiten ausgeführt,
sagt Lars-Erik Sedermann, Professor für internationale Konfliktforschung an der ETH Zürich, und denkt, dass das Ergebnis von Physiker Johnson durchaus Berücksichtigung verdient hat. So bildet Johnsons Theorie besser als die üblichen mathematischen Modelle ab, dass es manchmal auch Kriegshandlungen oder Terroranschläge mit extrem vielen Opfern gibt. Man denke an den 11. September mit seinen rund 3000 Todesopfern. Johnson selbst hat seine Theorie bereits auf eine konkrete Fragestellung angewendet. Was bewirkt der Einsatz von Friedenstruppen wie den UN-Blauhelmen?
Das Ergebnis war ziemlich überraschend. Ich bin immer davon ausgegangen, es sei am effektivsten, wenn Friedenssoldaten in kleinen Gruppen agieren. In unserem Modell aber passiert dann Folgendes. Die Friedenstruppen verkürzen einen Krieg nicht, sie verlängern ihn. Wir erklären uns das so. Kleine Blauhelmtrupps sind zwar in der Lage, einzelne Kampfhandlungen zu unterbinden, aber sie sind nicht stark genug, um die Konfliktparteien zu neutralisieren. Sie können sie also nicht davon abhalten, in Zukunft weiterzukämpfen.
Deshalb plädiert Johnson dafür, die Blauhelme nicht in viele kleine Gruppen aufzuteilen, sondern in einige wenige, dafür aber schlagkräftige Trupps. Eine Aussage, die auf Skepsis stößt, zumindest bei Konfliktforscher Lars-Erik Sedermann.
Das ist natürlich eine sehr kontroverse These. Es ist natürlich eine etwas gefährliche Perspektive, wenn der Westen zum Beispiel hier Übermacht einsetzen würde. Dieser letzte Schritt finde ich schon ein bisschen gewagt.
Denn mit Heerscharen von Blauhelmen in einen Krisenherd einzumarschieren, würde womöglich eher einer Besetzung ähneln als einer Friedensmission. Neil Johnson jedenfalls bastelt weiter an seinem mathematischen Kriegsmodell. Sein Ziel, er will nicht nur Vergangenes analysieren, sondern auch Künftiges prognostizieren. So hofft er, eines Tages voraussagen zu können, wie lange eine gerade ausgebrochene Terrorwelle in einem Land wie Afghanistan oder dem Irak höchstwahrscheinlich anhalten wird.
Mathematik zur Konfliktbewältigung. Frank Rothelüschen hat berichtet. Und damit zu weiteren aktuellen Meldungen aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Heute mit Katharina Boxler.
Der Satellitencrash von letzter Woche könnte ernsthafte Folgen haben. Der Zusammenstoß eines amerikanischen und eines russischen Satelliten am 10. Februar produzierte mindestens 600 größere Bruchstücke, die nun auf etwa 800 Kilometern Höhe um die Erde kreisen. In dieser Höhe befinden sich mehrere wichtige Satelliten, die durch die kreisenden Trümmer gefährdet sind. Dies betrifft zum Beispiel die Erdbeobachtungssatelliten Envisat der Europäer und A-Train der USA. Allein Envisat hat über 3 Milliarden Franken gekostet. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA versucht jetzt herauszufinden, wie groß das Kollisionsrisiko für Envisat geworden ist. Das US-Pendant der ESA, die NASA, fürchtet zusätzlich um ihr legendäres Weltraumteleskop Hubble. Im kommenden Mai soll ein Space Shuttle zu Hubble hochfliegen, weil das Teleskop dringend repariert werden muss. Doch die Satellitentrümmer könnten das Risiko für das Space Shuttle und die Astronauten darin so erhöhen, dass die Reparaturmission abgesagt werden muss. Dies würde für das Hubble-Teleskop das vorzeitige Ende bedeuten. Die internationale Raumstation ISS dagegen soll vor dem zusätzlichen Weltraumschrott weitgehend sicher sein. Bei manchen Eulenpärchen herrschen offenbar raue Sitten. Genauer gesagt bei den Raufußkäuzen. Dort lassen nämlich 70% der Weibchen ihren Partner allein mit den Jungen im Nest zurück, um anderswo eine neue Familie zu gründen. Dieses nach menschlichen Maßstäben nicht gerade lupenreine Verhalten haben norwegische Forscher von der Universität Ås in ihren heimischen Wäldern beobachtet. Immerhin lassen die Eulendamen ihren ersten Gatten nur dann mit der Aufzucht alleine, wenn das Futterangebot für ihn und die Jungen gut ist. Für Tierdamen ist dies eine unübliche Strategie. Aber die Raufußkauzweibchen können dadurch mehr Nachwuchs in die Welt setzen. Sie sind also im evolutionären Rennen im Vorteil. Mehr über die Evolution können Sie übrigens nach wie vor auf unserem Darwin-Blog lesen, den wir auch nach dem Radiotag zu Ehren von Charles Darwin am 2. Februar weiter mit News, Meldungen und Geschichten füttern. Sie finden den Link zum Blog auf wissenschaft.drs.ch. Das Unglück der einen ist das Glück der anderen. Dies gilt auch in der Physik. Der Defekt vom letzten Herbst, der das riesige Beschleunigerexperiment LHC des Europäischen Kernforschungslabors CERN in Genf noch bis zum Oktober lahmlegt, dieser Defekt freut die Physiker auf der anderen Seite des Atlantiks. Dort, im Fermilab bei Chicago, steht ein alternder Beschleuniger, der noch wenige Jahre laufen soll, bevor er abgestellt wird. In dieser Zeit hoffen die Forscher des Fermilabs nun, das sogenannte Higgs-Teilchen zu finden. Dieses Teilchen wird von grundlegenden physikalischen Theorien vorhergesagt und seine Identifikation gilt als eines der wichtigsten Ziele des europäischen LHC. Durch die Panne am LHC wittern die Fermilab-Physiker nun also Morgenluft und sie arbeiten wie besessen, um doch noch als Erste das Higgs-Teilchen dingfest zu machen. Bereits haben sie geplant, die sonst üblichen 2 Wochen Weihnachtsferien dieses Jahr ausfallen zu lassen.
Sie hören Wissenschaft DRS 2, Ihr wöchentlicher Ohröffner in die Welt der Forschung. An aspirin a day keeps your heart attack away. Aspirin, respektive der chemische Wirkstoff Salicylsäure, ist eines der weit verbreiteten Medikamente. Zum Beispiel als Alka-Seltzer, Alka-Zil oder eben Aspirin wirkt die Salicylsäure leicht, schmerzstillend, ist entzündungshemmend oder vermindert das Risiko von Blutgerinnseln. Salicylsäure ist ursprünglich ein natürlicher Stoff aus Pflanzen, Teil des pflanzlichen Abwehrsystems gegen Schädlinge. Doch jetzt haben schottische Forscher festgestellt, dass auch der Mensch körpereigene Salicylsäure bildet. Was das bedeuten könnte, hören Sie im Beitrag von Patrick Judin.
John Patterson und James Lawrence, Pharmazeuten am Spital im schottischen Dumfries, die zwei und ihr Team suchten eigentlich nach Gründen, warum Altersdiabetes ausbricht. Sie vermuteten, einen interessanten Hinweis könnte ein Medikament liefern, das viele ihrer älteren Patienten und Patientinnen sowieso täglich schluckten zur Blutverdünnung, Aspirin. Die wirksame Substanz des Aspirins ist die sogenannte Salicylsäure. Als John Patterson die Daten über das Blut der Patienten genau ansah, fiel ihm etwas sehr Merkwürdiges auf. Sein Kollege James Lawrence beschreibt es so.
John bemerkte, dass Salicylsäure im Serum aller untersuchten Blutproben vorhanden war, auch bei Personen, die nicht regelmäßig Aspirin zu sich nahmen.
Das war eine große Überraschung. Salicylsäure in allen Blutproben, ob sie von Patientinnen und Patienten stammten, die täglich Aspirin schluckten, oder von Versuchsteilnehmern, die kein Aspirin zu sich nahmen. Und das erinnerte die schottischen Forscher gleichzeitig an andere Stoffklassen, die schon lange als Heil- oder Rauschmittel bekannt waren, bevor sie von der modernen Medizin als körpereigene Substanzen entdeckt wurden. Beispiele sind die Endorphine in unserem Gehirn, verwandt mit dem Schmerz- und Rauschmittel Morphium, gewonnen aus Schlafmoon. Darum nahmen sie die Sache genauer unter die Lupe und stellten dabei fest, dass die Salicylsäure in den Versuchsteilnehmern, die kein Aspirin schluckten, dass diese Salicylsäure tatsächlich vom Körper selbst gebildet wird. Aber wo?
Wir wissen es nicht. In Pflanzen ist Salicylsäure eine sehr wichtige Chemikalie. Sie steuert das gesamte Abwehrsystem und wird sehr wahrscheinlich in jeder einzelnen Zelle gebildet. Wir vermuten, dass das auch bei uns Menschen so ist. Aber vielleicht gibt's auch eine zentrale Quelle.
supplies, but there may also be a central source.
Die Frage nach der Quelle ist also noch offen. Und die nächste Frage stellt sich natürlich sofort. Was hat die Salicylsäure, die wir in unserem Körper produzieren, was hat die hier für eine Funktion?
We suspect it has a very central...
Wir vermuten, die Salicylsäure hat eine sehr zentrale Rolle, die sich über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit entwickelt hat. Wir haben sie einfach noch nicht bemerkt. Wir vermuten, diese zentrale Rolle ist auch der Grund, warum Salicylsäure und Aspirin sich als sehr hilfreich erwiesen haben in einer ganzen Reihe von Zusammenhängen. Salicylsäure, ein Stoff, der als Aspirin, Alkazil und so weiter geschluckt, hilft gegen Fieber, Entzündungen, Schmerzen und Herz- und Kreislaufprobleme. Ein Stoff, den unser Körper auch selber bildet und der eine bisher unerkannte, zentrale Funktion besitzt? Matthias Hamburger ist Professor an der Universität Basel. Er steht dem Departement Pharmazie vor. Der Nachweis von körpereigener Salicylsäure hat ihn tatsächlich überrascht.
Es ist natürlich sehr, sehr spekulativ, was wir jetzt sagen. Salicylsäure kommt in Pflanzen durchwegs vor und spielt dort eine wichtige Rolle als ein Signalstoff für die Auslösung von Abwehrreaktionen. Die Salicylsäure ist, sagen wir aus pharmazeutischer Sicht, ein Wirkstoff. Was das nun physiologisch bedeutet, ist natürlich im Moment schwer abzuschätzen. Es könnte sein, dass effektiv die Salicylsäure auch eine Art Signalfunktion im Organismus hat und vielleicht die Regulation von gewissen Genen beeinflusst. Also das ist das, was man, sagen wir, relativ spekulativ derzeit vermuten könnte.
Entdecker James Lawrence zieht seine Schlüsse über die Rolle der Salicylsäure im Menschen aus dem Vergleich mit der Rolle der Salicylsäure in den Pflanzen.
In Pflanzen kontrolliert Salicylsäure den programmierten Zelltod. Der programmierte Zelltod ist wichtig, um Tumore zu vermeiden. In Pflanzen regelt Salicylsäure diesen Vorgang. Wir vermuten, dass Salicylsäure auch im Menschen eine ähnliche Funktion haben könnte. Aber sie spielt diese Rolle wahrscheinlich, bevor ein Tumor tatsächlich ausbricht, hat also eher eine Rolle in der Prävention.
Lawrence kommt zu diesem Analogieschluss, weil wir Menschen einen Teil unseres Erbgutes auch mit Pflanzen teilen.
Es ist fast sicher, dass die Rolle der Salicylsäure festgeschrieben ist in jenem Drittel unseres Genoms, das wir mit den Pflanzen teilen.
Die Funktion der Salicylsäure in meinem körpereigenen Abwehrsystem als Erbstück der Evolution in mir, quasi als mein pflanzlicher Anteil, als, überspitzt gesagt, der Baum in mir? Der Basler Pharmazieprofessor Matthias Hamburger wagt sich nicht ganz so weit auf die Äste hinaus.
Das wäre aus meiner Sicht etwas zu weit gegriffen, denn sagen wir, die Physiologie von Pflanzen und Tieren unterscheiden sich doch deutlich. Wo natürlich ein gewisser Zusammenhang besteht, ist auf der Ebene des Primärstoffwechsels, also der Stoffwechsel der grundlegenden Bausteine, aus denen dann letztlich pflanzliche und tierische Zellen entstehen. Da gibt es natürlich Verwandtschaft. Dort liegt der gemeinsame Nenner, aber weiter würde ich da nicht spekulieren wollen.
Aber dass es tatsächlich körpereigene Salicylsäure gibt, das hält auch Hamburger auf der Basis der Publikation von Lawrence und seinem Team für erwiesen.
Die Anwesenheit, ja, die ist belegt jetzt. Aber die Funktion der Salicylsäure, eben das wäre dann die nächste Stufe und das ist sicher noch einige Jahre weg.
James Lawrence hat mit der Suche nach dieser Funktion bereits begonnen an seinem Spital im schottischen Dumfries.
Wir untersuchen derzeit die Konzentrationen von Salicylsäure im Blut von Patienten mit akuten Entzündungen, zum Beispiel wenn sie mit einer Lungenentzündung eingeliefert werden und nicht bereits zuvor Aspirin nehmen. Wir wollen damit herausfinden, ob Salicylsäure ein Teil der normalen Körperreaktion auf Entzündungen ist. Und wir untersuchen zusammen mit Darm- und Gefäßchirurgen den Salicylsäuregehalt in menschlichem Gewebe. Herauszufinden, was genau die Rolle der körpereigenen Salicylsäure im Menschen ist, stellt unter anderem darum besondere Anforderungen.
Weil diese Art von Untersuchungen an komplexen Systemen ausgeführt werden müssen, also das heißt eben an einem lebenden Organismus, das kann man also nicht nur an einer Zelle untersuchen.
Entsprechend wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis die Fachleute erkennen, wie folgenschwer es tatsächlich ist, dass John Patterson und James Lawrence mit ihrem Team unsere körpereigene Salicylsäure entdeckt haben. Zwischen einfach interessant zu wissen und Nobelpreiswürdig ist noch alles möglich.
Der Beitrag von Patrick Judin. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Wissenschaft DRS2. Sie hören uns wieder nächsten Samstag kurz nach 12:30 auf DRS2 oder in den Wiederholungen auf DRS4 News. Auch im Internet können Sie diese Sendung jederzeit nachhören oder auch als Podcast abonnieren. www.drs2.ch. Redaktion dieser Sendung Thomas Häusler. Durch die Sendung führte Christian Heuss.